Wir werden zusammen aus Matthäus 4, Versen 18 bis 22 lesen. Als nun Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, seinen Bruder. Die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Und er sprach zu ihnen: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze flickten. Und er rief sie, sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Das Interessante hier dran ist eigentlich, dass Jesus den Auftrag, die Bestimmung, die Berufung von den Jünger, was sie werden machen, schon von allem Anfang an sagt. Schon in dem Moment, wo er sie in seine Nachfolge ruft, sagt er ihnen, was er mit ihnen und durch sie machen will. Interessant. Das ist also nicht irgendetwas, oder erst viel später, wenn sie sich auf den Jesus eingelassen haben, wenn sie ihm nachgefolgt sind, und er sagt ihnen, irgendwann, hört Kinder, hört meine Freunde, es ist eben so, warum sie eigentlich da sind, ist eben das. Nein, es ist von allem Anfang an klar, er ruft sie aus ihrem Fischerberuf raus und sagt, ich will euch zu Menschenfischer machen. Zu Menschen, wo andere Menschen können gewinnen, können fischen, können an Land ziehen. Das ist ein Bild natürlich. Jetzt, hier drinnen ist klar die Art und Weise, wie die fischen. Jetzt ist die Frage, wie haben die gefischt? Haben die so gefischt? Drangelrute. Jeder für sich, so kann man fischen, oder? Seht da immer jemanden am Thunersee, oder manchmal Rare. Seht man da die meistens älteren Herren, die da mit ihren Angelruten stehen und scheinbar unendlich viel Zeit haben. Ich habe nie nachvollziehen, wie man sich für einen solchen Sport begeistern kann, oder wie man dem überhaupt Sport sagen kann, aber scheinbar ist es das. Also, Jesus redet nicht von dem hier, von diesen Fischern, in dem Sinn, die ihre Angelrute auswerfen, sondern er redet von solchen Fischern, die ihre Netze auswerfen. Und, wie man die auf dem Bild schön sieht, was eben nicht einen alleine macht, sondern was es Team braucht. Es ist nicht ein Einzelsport fischen, so wie sie es dort gemacht haben, sondern es ist ein Mannschaftssport. Es braucht keine Einzelkämpfer in der Mannschaft von Jesus, keine Supermänner, keine Helden, sondern es braucht ein Team. Und das Interessante ist ja, dass Jesus in dem Moment, wo er die Jünger ruft, sich gleichzeitig auch gerade ein Team zusammenstellt und es gerade live demonstriert. In dem Moment, wo er sagt, ich will euch zu Menschenfischer machen, macht er auch schon klar, ihr seid jetzt mein Team, ihr, Mehrzahl. Und ruft die Leute zusammen und stellt sein Team zusammen. Und gibt ihnen den gemeinschaftlichen Auftrag, ihr sollt meine Mannschaft sein. Mit euch bin ich jetzt unterwegs. Hat das Jesus nötig gehabt? Und dann schaut doch nochmal zurück. Wenn Jesus als der Sohn von Gott, als der Erstgeborene und so weiter, als der, der in dem Übernatürlichen läuft, er hat locker das alles ganz allein machen können. Er hat doch die Jünger nicht gebraucht. Wo er jetzt halbzeit gar nicht herausgekommen, von was es eigentlich redet. Das halbe in den Auftrag noch halbes versifft haben und ihn verraten haben und nicht sie nachgekommen, hat doch die nicht wirklich gebraucht. Er, der übernatürliche Sohn von Gott, hat doch können locker die ganze Mission der Rettung von der Welt alleine vollbringen, hat er können. So wie der Superman hat er aber nicht wollen. Er hat gesagt, ich will euch an Bord nehmen. Ich will euch mitnehmen. Ich möchte ein Team, das innen steht und das miteinander sich gegenseitig hilft, diesen Auftrag zu erfüllen. Also nicht ein Einzelkämpfertum hat uns, zum Einzelkämpfertum hat uns Jesus berufen, sondern zu einem Team. Und wenn wir dann ein bisschen weiter schauen, Markus 6, Vers 7 und 13, das ist dort, wo Jesus die Jünger das erste Mal aussendet. Haben wir das da drauf? Ja, haben wir da drauf. Und er rief die 12 zu sich und fing an, sie auszusenden, je 2 und 2, und gab ihnen Macht über die unreinen Geister. Also da, wo er auch die Jünger das erste Mal ausgesendet hat, wo sie das erste Mal dürfen ausprobieren, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man so als Menschenfischer unterwegs ist, hat er sie nicht alleine ausgesendet, eben nicht an Routen, sondern hat sie als Team das erste Mal zusammengerufen. So fängt es an, das ist der erste Vers, und er rief die 12 zu sich. So fängt Evangelisation an. So fängt Menschenfischer sie an. Dass Jesus sein Team sammelt. Dass er sein Team ruft. Und es bevollmächtigt. Nicht in eigenen Auftrag, nicht in eigener Autorität, nicht mit eigenen Ideen rausgeht, sondern mit dem, mit der Strategie, mit dem Auftrag und mit dieser Vollmacht, die Jesus ihnen gibt. Und jetzt sagt er eine Strategie. Das Mal machen wir es so. Der geht 2 und 2 in die Städte, umliegenden Dörfer, und die predigt das Evangelium. Und wenn wir, da haben wir jetzt da nicht getroffen, glaube ich. Nein, das ist nachher der andere. Matthäus, das ist Parallelstelle, Matthäus 10. Und er rief seine Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie die austreiben, und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Das war die Bevollmächtigung, das war der Auftrag. Und nachher sind sie gegangen und haben es gemacht. Die Verheißung, wo Jesus schon auf die kleinste Gemeinschaft von 2 oder 3 legt, haben wir hier in Matthäus 18, 20, denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also, so wie der auch manchmal sieht, auf unseren Strassen, oder wenn es Patrouillen gibt vor der Polizei, da kommt nie einer allein, hat er das schon gemerkt? Warum? Dass er einen Zeugen hat, einerseits, und das andere ist auch, ist sicherer, ja, wenn einer angegriffen wird. Ich habe das mal erlebt, ich weiß nicht warum, dass der Polizist allein war. Das war in Bern in der Stadt, das ist manches Jahr her. Und da ist so ein Schlägertyp, oder ich weiß auch nicht, wie man das soll sagen, so ein kleiner, ist dort gewesen und hat den Polizist provoziert. Hat ihn wirklich angehoben, und der Polizist hat sich leider provozieren lassen. Und der Polizist war allein gewesen. Und der hat der Polizist so lange provoziert, bis das zu einer Angreiflichkeit ist worden. Und dann haben die 2 einfach schlägeln dort. Haben einen gepackt beim Grimm und wirklich so richtig, wenn es zum Zuschauen nicht uninteressant war, abgesehen davon, aber es hat mich dann gleich gedacht, also, es ist eigentlich nicht gut, dass jetzt der Polizist da alleine ist. Und der andere hat sich noch das Goldi daraus gemacht, der Polizist noch eben so richtig zu demütigen, es ist eigentlich eine peinliche Sache gewesen. Am liebsten hat er eingegriffen, aber, ja, eben, lassen wir das, Jetzt ist die Frage, was ist überhaupt unser Auftrag? Was sollen wir denn machen? Bridget hat es vorher in ihrem Zeugnis eigentlich schon vollständig auf den Punkt gebracht. Hat die ganze Predigt eigentlich schon vorweg genommen, wo ist sie? Kinderhüte. Schade. Wir meinen nämlich manchmal, unser Auftrag sei, wir müssen irgendwo die Leute bekehren, wir müssen denen das Evangelium predigen, wir müssen denen erklären, wie das jetzt mit dem Jesus und alles funktioniert und wie man Wiedergeburt kann erleben und wie man Buße kann tun und wie man erfüllt kann werden mit dem Heiligen Geist. Wir meinen, wir müssen die irgendwie beseelsorgen und all ihre Probleme lösen und ihnen da drin helfen. Und dann merkt ihr vielleicht selber, ihr habt schon gemerkt, dass das löst sofort den Druck aus. Hilfe, das kann ich ja nicht, das entspricht mir nicht, das ist gar nicht meine Gabe. Und das Interessante ist ja, was Jesus uns eigentlich nachher sagt, wie wir jetzt die Menschenfischer sollen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, wo Jesus ihnen, das ist nachdem er auferstanden ist, bevor sie der Heilige Geist am Pfingsten überhaupt noch einmal sagt, was nachher wird passieren. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Was heisst das, Zeugen sein? Brigitte hat das ganz schön eigentlich gesagt. Ich habe doch gar nie predigt. Wie kommen jetzt die darauf zu sagen, du hast die ganze Zeit Nächstenliebe predigt? Ich habe überhaupt gar nie etwas gesagt. Aber sie war ein Zeugnis von Nächstenliebe. Weil sie sich entschieden hat, nicht mehr negativ über ihre Chefin zu reden, sich nicht mehr zu verschwören mit den anderen Mitarbeitern, die in einer negativen Haltung sind gegenüber der Chefin, sondern sich entschieden hat, ich verweigere mich dort und sich entschieden hat, ich fange an, meine Chefin zu segnen. Und das hat etwas in ihrem Herz schon mal geändert und das hat etwas in der Atmosphäre von diesem Geschäft geändert. Und die Geschichte ist noch nicht fertig. Ich bin schon gespannt auf den nächsten Sonntag, was ich da weiter. Teil 4, dem spannenden Krimi erzählt, wie sich das Geschäft noch weiter verändert. Wir sind Zeugen in dem, dass wir das, was wir glauben, authentisch leben. Ich bin ein Zeuge. Jesus lebt in mir, darum rede ich nicht negativ über andere oder über meine Vorgesetzten. Jesus lebt in mir und darum bin ich an eine segnende, dankbare Haltung, auch wenn es mal schwierig ist und auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin. Das heisst nicht, irgendwie so ein komisches, duckmüserisches Opfer müssen ziehen und alles müssen klar gehen. Das ist nicht das gemeint, gell? Sondern das, was da ist, zu Gott zu bringen, trotzdem zu segnen, immer wieder zu vergeben, auch wenn ihm Unrecht geschieht. So sind wir Zeugen. Zeugen sind wir auch dann, wenn wir das erzählen, was wir mit Gott erleben. Ist das schwierig? Etwas zu erzählen, was wir mit Gott erleben. Kann das jedes Kind? Ja. Sie sind manchmal ein bisschen schüchtern, ist ein bisschen schade. Wir probieren unsere Kinder auch immer wieder zu ermutigen, ihre Zeugnisse auch zu bringen, weil die sind nämlich auch ganz stark. Das, was sie mit Gott erleben, auch zu erzählen, ich glaube, das Zeugnis ist ganz ein wichtiges Instrument, dass wir das, was wir mit Gott erleben, auch wenn es kleine Sachen sind, ob es nur eine Salbe ist, die jetzt plötzlich doch noch da ist, wo wir gar nicht eingepackt haben oder gemeint haben, dass es nicht wieder da ist und solche Sachen. Es gibt kleine, alltägliche Begebenheiten, es gibt grosse Sachen, wo wir merken, Gott ist da drinnen am Wirken. Es ist ermutigend für die Gemeinde. Die Gemeinde braucht Zeugnis zur Ermutigung und die Leute, die Jesus noch nicht kennen, brauchen auch Zeugnis, dass sie sehen, das, was ich noch erzähle. Das verhält. Das funktioniert in denen nicht im Leben. Mit einer theologischen Diskussion, man kann mit allen anzetteln. Und irgendwelche Streitgespräche. Das bringt nicht immer allzu viel. Das kann mal interessant sein, aber ich habe selten oder nie erlebt, dass durch das jemand überzeugt wäre worden und nachher ein Nachfolger von Jesus wäre worden. Sondern es ist das Zeugnis. Das, was Gott in deinem Leben tut, das, was die Leute sehen, das verhält, das ist echt, was die Leute überzeugt, was sie nachdenklich macht, was sie auch lustig macht, wo sie sich fragen, was hat der, was ich nicht habe, was hat die, was ich nicht habe. Warum kann die so gelassen sein in all diesen Schwierigkeiten? Warum kann der noch ruhig sein bei einer solchen Umständen? Ist das möglich? Das ist ein Zeugnis. Und der zweite Auftrag, den uns Jesus gegeben hat, in Matthäus 28, Vers 19 und 20, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sind eigentlich zwei Aufträge, die Jesus formuliert. Wo das Menschenfischer sein, wie funktioniert das konkret? im Detail umschreibt. Menschenfischer zu sein, so wie die grosse Überschrift über Thema, die sollen die Menschenfischer sein. Solche, die Menschen für das Reich von Gott gewinnen. Und wie sollen ihr das jetzt sein? In dem, dass ihr meine Zeugen seid. Und in dem, dass ihr Menschen zu Jünger macht. Was heisst jetzt das? Menschen zu Jünger machen. Wie macht man Menschen aus allen Völkern denn noch zu Jünger? In dem, dass man sie tauft und in dem, dass man sie lehrt, zu halten, alles, was er gesagt hat. Das ist nämlich, vom Griechischen her kann man das so übersetzen, das ist ein Partizip, taufen und lehren. Das ist also, das heisst eigentlich, das ist wie der Vollzug von der Jüngerschaft, sind die zwei Elemente, eben, wir machen zu Jünger in dem, dass wir sie taufen, in dem, dass wir sie lehren zu halten. In dem, dass wir sie lehren zu halten, heisst es übrigens nicht zu lehren. Lehren zu halten ist nicht das gleiche wie lehren. Wir müssen sie nicht anpredigen, sondern lehren zu halten. Also das heisst, ein Weg mit ihnen, aber das kann man nur machen, wenn man mit Leuten unterwegs ist. Wenn man Leute begleitet. Es ist nicht eine punktuelle Angelegenheit, wo man irgendjemand anpredigt, irgendjemand tauft und dann ist es erledigt. Sondern wenn man jemanden lehren zu halten, dann heisst das, ich muss mit ihm einen Weg gehen, wo ich sein Verhalten kann reflektieren kann. Wir sagen dem eben auch Jüngerschaft, weil es hier auch heisst, macht zu Jüngern. Jünger heisst Schüler, heisst Nachfolger, heisst Lehrling von Jesus zu werden. Und in diesem Lehrling sein, in diesem Schüler sein, braucht er uns, die Menschenfischer, die Zeugen, für die Menschen zu Jünger zu machen und ihnen dort drinnen zu helfen. Also ein Jüngermacher ist eigentlich eine Begleitperson. Und eine Begleitperson von jemandem zu sein, das heisst, ein Freund sein. Das ist eine langfristige Beziehung, die da gefragt ist. Also nicht irgendwo, wir beten jetzt noch für einen Nachbar XY, dass er dann im Mai an Leben live kommt, an die Veranstaltung kommt und dann, wenn es dann durch ist, dann hört er und sieht er wieder nichts mehr von mir. Sondern ich baue eine Freundschaft auf, wo ich mich langfristig drin investiere. Auch wenn der nicht kommt, an Leben live im Mai. Auch wenn der nicht kommt, vielleicht in einen Alpha-Live-Kurs oder in ein Live-Seminar, das wir hier vielleicht in der Gemeinde mal anbieten und ihn eingeladen haben. Und dann ist er mein Freund und dann habe ich Beziehung mit ihm. Ich lebe eine Beziehung. Und er soll in dieser Beziehung erkennen, wer ich bin und wie mein Leben funktioniert. Egal, wenn er welche Schritte macht, auch wenn er meine Einladung ablehnt, auch wenn er mich enttäuscht, auch wenn er mir Ratschlag, den ich ihm vielleicht gebe, im Windschlag über das Gegenteil macht, dann muss ich dann nicht die beleidigte Leberwurst spielen und denken, was ich nicht will. Dann melde ich mich halt auch nicht mehr. Soll doch selber schauen. Oder irgendwelche noch fromme Ausreden. Ja, die Welt ist halt einfach schon hart und steinig am Boden haben wir hier und die wollen ja das Evangelium nicht hören und hat ja eh keinen Sinn. Es gibt alles so Sachen, die hierhin passieren können. Und mir hat das sehr angesprochen, das war ein Satz, den der Urs Schmidt gesagt hat in dieser Live-Multiplikatoren-Schulung. Er hat gesagt, schaut, der Film macht genau solche Sachen, für euch den Verleger anzuhängen, dass die aufgeben, dass die Leute abschreiben. Und er hat einen Satz gesagt, wo mir rein ist, er gesagt, ihr müsst immer ein aufgeräumtes Herz haben. Was heisst das? Das heisst, auch wenn ich jemanden enttäuscht, und wenn dir jemand vielleicht sogar Unrecht tut oder dich versäckelt, du hast vielleicht mit deinem abgemacht oder mit ihr. Du gehst dorthin, du hast dich abendfrei behalten, hast eine Kinderhütte organisiert und dann bist du dort, es kommt niemand. Das sind solche Sachen passieren. Was passiert dann in deinem Herz? Ja. Ist enttäuscht, man ist verrückt, das ist auch logisch, dass man das darf sein. Wenn man verrückt ist, enttäuscht ist, man fühlt sich vielleicht sogar eben versäckelt. Und jetzt, was heißt jetzt das Herz aufräumen? Das aufgeräumtes Herz zu haben? Ihm vergeben. Ihm vergeben. Und das nächste Mal, wenn er sieht,
Ich habe im Fall 3 Stunden dort gewartet, in meiner Kälte, Jussi, so bist du nicht gekommen.
Hey, super, dass ich dich wieder sehe. Wie geht's dir? Aufgeräumt sein heisst, das ist wie wenn es nicht passiert wäre. Das ist eine gute Übung. Und es ist mir innen, wo der Urs Schmidt das gesagt hat, und ich gemerkt habe, genau das ist mir schon ein paar Mal passiert bei so Leuten, die ich eigentlich hätte einladen wollen, die ich eigentlich mit einem Weg hätte wollen, die ich eigentlich hätte wollen, Freundschaft und Beziehung leben. Die haben mich versäckelt und das hat mich hässig gemacht und empfunden, das soll doch die. Es hat mich aufgeweckt, zu merken, Moment, das könnte ja auch eine Strategie vom Feind sein. Die Leute sind noch nicht gerettet. Die sind auf dem Weg dazu. Der Feind kann mit denen noch allergattig Sachen machen, die mit komischen Ideen abfüllen und komische Entscheidungen treffen. Und das soll uns in keiner Art und Weise abhalten, trotzdem Freunde zu sein. Das ist dann nämlich nachher auch wieder ein Zeugnis. Wenn sie merken, da ist Annahme, da ist Liebe, da ist Vergebung bei der Person. Die reagiert jetzt nicht eingeschnappt wie alle anderen, die ich schon vertäubt habe. Das ist ohne Zeugnis. Nicht etwas gespielt, gell? Wenn ihr wirklich noch hässig seid, dann müsst ihr nicht irgendwo der Nett gehen, darüber pinseln. Und da innen kocht es. Manchmal ist es vielleicht sogar gut, mal jemandem etwas zu sagen. Du, das hat nicht mehr. Dann kann man auch. Ich sage nicht, dass der aber einfach aufgeräumt sind, im Herz Vergebung auszusprechen. Sich Zeit nehmen, das ist in unserem Terminkalender gefüllte Zeit nicht immer einfach, das ist eine echte Herausforderung. Sich Zeit zu nehmen für die Menschen, die man mit dir begleitet, die man möchte die Freundschaft aufbauen, die Jesus noch nicht kennen. Sich Zeit nehmen. Verfügbar sein, auch zur Unzeit. Für mich ist immer wieder ein geniales Bild zu sehen, was passiert, wenn Gott einer Familie, einem Mann und einer Frau so ein Kind schenkt, für das zu begleiten. Und es ist so normal für uns, dass wir sehen, wie viele Opfer die Eltern bereit sind zu machen, oder? Die nehmen das Kind bei sich daheim auf, die machen extra das Zimmer parat, die stellen ein Bettchen dort rein, kaufen wie sie, was für Zeug, das teuer ist. Kann ich also eine Glockenstube kaufen oder von Freunden erben, und das schon hinter sich haben. Und dann sind sie da und stehen auf, jedes Mal, wenn es bäckt. Denken nicht, jetzt will ich schlafen, jetzt soll ich selber schauen. Oder wenn wir es dann bilden, sagen wir, es ist ja normal, dass sich die Kinder und die haben wir ja gern und so weiter. Aber es ist eigentlich ein gutes Bild, genau so möchte Gott auch, dass wir Jüngermacher sind, dass wir Begleitpersonen sind, dass wir uns Zeit nehmen für die Freunde, dass wir auch zur Unzeit verfügbar sind. Ich habe das, glaube ich, auch schon jemand erzählt gehabt. Ein Kollege, den ich mit ihm dran bin, der läutet mir zur Unzeit an, wenn ich nicht wirklich Zeit habe. Was unpassend ist. Wie habe ich auch schon mal müssen sagen, sorry, jetzt bin ich in einem Gespräch oder jetzt haben wir gerade Besuch, es geht jetzt nicht. Ich kann wieder zurückrufen. Das heisst nicht, dass ich einfach immer muss rumsäckeln. Aber das heisst, dass ich mir Zeit nehme und dass ich dann tatsächlich eben zurückrufen, wenn ich das dann sage und nicht dann einfach vergessen. Und dann sind das manchmal stündige, anderthalbstündige, zweistündige Telefongespräche. Man macht wieder ab, man trifft sich wieder. Man lässt die Not an, das Elend, das da ist, und probiert da drinnen wieder Rat zu geben, probiert zu beten. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, das Letzte zu beten. Nicht nur mit diesen Personen, wenn das möglich ist, sondern vor allem für diese Personen. Immer wieder die Leute, die wir spüren, die hat uns Gott aufs Herz gelegt, mit denen wird die Freundschaft leben, die wird die zu Jesus bringen. Immer wieder für die Leute beten. Und das ist manchmal, braucht ein bisschen viel Geduld. Familienangehörige, wo man schon lange betet, wo man schon seit Jahren betet, ein Bruder, eine Schwester, Eltern, ein Cousin, eine Cousine, ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin, ein Nachbar, wo man schon lange dran ist. Und manchmal macht man nicht mehr. Vergisst man zu beten oder hat das Gefühl, ja, es bringt da gleich nichts. immer wieder die Menschen Jesus bringen, sie segnen, die Herrlichkeit von Gott auf ihre Leben abbeten. Manchmal muss man noch nicht beten, dass sich Probleme übrigens alle lösen. Ich muss mal lernen. Manchmal bringt Gott die Leute in ganz schwierige Situationen, wenn wir anfangen beten für die. Und dann müssen wir nicht beten, dass die schwierigen Situationen möglichst schnell weggehen, sondern müssen wir beten, dass sie dieser Not innen zum Herrn anfangen schreien. Weil sie die Not nämlich überfordert, weil sie die nicht mehr alleine unter die Füße bringen, die Situation. Gott lässt manchmal Leute relativ weit fallen, in eine grosse Not hineinkommen. Seelsorgerlich redet man ja von dieser, wie sagt man dem? Jetzt kommt mir das Wort nicht mehr Sinn. Nicht Herzensnot. Es ist ja gleich einfach vor, es braucht so wie einen Leidensdruck. Ja, es braucht einen Leidensdruck, damit Menschen parat sind, wirklich die entscheidenden Schritte in ihrem Leben zu tun. Etwas wirklich zu verändern in ihrem Leben. Habt ihr selber auch schon gemerkt, oder? Es braucht manchmal einen Leidensdruck. Also es braucht äußere Umstände, die so schwierig werden, dass man sagt, jetzt kann es so nicht weiter, weil jetzt muss etwas ändern. Und solange es ja noch irgendwie geht, und man sich noch ein bisschen durchmogeln und durchbeschissen, da sind wir so träge und ändern einfach nichts. Das geht ja noch so. Und unsere Freunde sind ja so äußere, sind nicht besser und nicht schlechter. Einfach Menschen. He? Also im Gebet dran zu sein, dran zu bleiben. Und natürlich, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn es sich Gelegenheit ergibt, das ist etwas, was ich eigentlich immer probiere, mit diesen Leuten zusammen, wenn ich mit ihnen abmache, wenn ich mit ihnen telefoniere, zu sagen, du, ist es dir recht, wenn wir noch schnell, oder darf ich noch beten für dich? Weil sie krank sind, darf ich dir die Hand auflegen und beten gerade für das? Die sagen meistens ja. Also ich kann mich nicht erinnern, weil ein einziges Mal hat jemand gesagt, nein, jetzt lieber nicht. Aber in allen anderen Fällen haben die immer ja gesagt. Also da hat er fast eine 99,9%ige Trefferquote. Es ist natürlich schon darauf an, wie die Beziehung ist. Wenn ihr jemanden noch nicht so gut kennt und sich die Person überfahren fühlt plötzlich, dann kann es schon sein, dass sie ja nein sagt. Aber meine Erfahrung, dass eigentlich, wenn du echt bist, wenn du echt dieses Interesse zeigst an der Person und wenn sie dich als authentisch wahrnimmt und du die Frage auch ehrlich stellst und nicht im Sinn von, jetzt müssen wir noch irgendwie etwas Religiöses machen und jetzt sollte ich doch noch beten und sie dir das anmerken, dass es etwas Unnatürliches ist für dich, dann musst du es sowieso nicht machen. Wenn das ein Herzensanliegen ist und du merkst, es wäre jetzt gut, es braucht immer Überwindung, das macht immer ein bisschen so da innen. Wenn ich nachher jemandem die Frage stelle, aber ich merke, es ist jedes Mal total befreiend. Und so ein Segen, wenn du nachher kannst den Namen von Jesus laut mit diesen Personen anrufen, ihnen kannst Heilung zusprechen, ihnen kannst Segen zusprechen und das Problem, die Not oder was sie auch immer haben, mit stellvertretend sozusagen mit ihnen zusammen zu Gott kannst bringen und sie hören und spüren, wie du bist. Das hat ganz, ganz viele Herzen aufgetan. Das ist meine Erfahrung. Wenn du betest mit den Leuten, das tut ihre Herzen auf. Sie spüren dein Herz und sie spüren das Herz von Gott. Das andere ist auch das Bibellesen. Nicht im Sinn, dass man jetzt da kapitelweise zusammen Bibel liest, sondern einfach ihnen ein Wort zuspricht. Dass man kann sagen, jetzt kommt mir das Wort aus den Sprüchen Sinn, das und das, möchte ich das zusprechen. Das ist eine Lebensweisheit. Und dass man solches auch darf und auch kann. Wenn es einem Sinn kommt, der Sinn vom Geist, von Gott geschenkt ist. Schon da müsst ihr nicht irgendein Knorz daraus machen. Dass wir Jüngermacher sein können, Begleitpersonen sein, sind gewisse Voraussetzungen erforderlich, dass wir nämlich selber Jünger sind und selber in Jüngerschaft leben. Die Erfahrung ist die, dass Leute, die selber nicht irgendwo eingebunden sind, selber sich nicht auch mit anderen Leuten treffen, nicht wirklich fähig sind oder das auch nicht wirklich so gut können, den anderen Leuten zu helfen. Es fehlt das Vorbild, es fehlt auch der Schutz von der Gemeinschaft. Noch einmal gesagt, es geht hier nicht um das Anglersein, es geht nicht um das Einzelkämpfertum, sondern es geht darum, wir sind ein Team. Und jetzt habt ihr vielleicht schon gemerkt, das ist einfach tatsächlich nicht ganz einfach, ja. Aber dein Nachbar oder deine Arbeitskollegin, die kennst du ja nur du. Du bist ja alleine dort. Oder wenn du in Verwandtschaft bist und der Einzige bist, der gläubig ist, dann bist du alleine dort. Du, die Gemeinde ist nicht da. Die Gemeinde ist auch nicht da. Die anderen Geschwister, die sind nicht da. Du stehst alleine dort. Du bist jetzt trotzdem der Angler mit der Angelrute. Oder wie kommt denn jetzt die Gemeinschaft zum Tragen? Wie wird denn das jetzt, dass Menschenfischer sein, nicht einfach wieder zu einem Einzelkämpfer dumm wird? Und das ist ein wichtiger Punkt jetzt. Dass wir das böcken. Sonst gehen wir genau in die Falle rein, dass wir in die Einzelkämpfer dumm geraten, wo Jesus nie hat gemeint. Also selber mal jünger sein und Jüngerschaft leben, das heisst, ich bin auch mit jemandem unterwegs, der auch mir ins Leben hineinredet, der auch mir begleitet. Und das Zweite ist, in eine Kleingruppe integriert sein. Also ich bin selber in der Gemeinschaft integriert. Und die Gemeinschaft, das ist jetzt wichtig, die Gemeinschaft weiss, wo ich am Fischen bin. Und die Gemeinschaft betet mit. Dreht mit. Sendet mit. Und darum ist es wichtig, ihr müsst von diesen Sachen, die ihr dran seid, mit ihr müsst von diesen Sachen reden. Wenn ihr nicht Einzelkämpfer wollt. Und erst dann kommt nachher das Netz zum Tragen. Dann kann es nämlich sein, das ist etwas, was wir jetzt in dieser Live-Multiplikatoren-Schule angeschaut haben, wenn wir jetzt so ein Live-Seminar würde machen, das ist so eine Art evangelistischer Kurs, 5 Ebenen, wo man einfach Leute einlädt, wo sie so eine einfache Präsentation vom Evangelium bekommen und wo du als Begleitperson die Freunde mitbringst. Und jetzt kann es sein, dass es andere Leute in der Gemeinde gibt, wo zu dieser Person, wo du eine Beziehung hast dazu, einen besseren Draht haben als du selber. Oder in Lebensumständen sein, wo die Person besser versteht als du. Und dann kann es so sein, dass es dort einen Wechsel gibt, dass man eben den Ball einem anderen zuspielt. Für mich ist so ein Fußballspiel oder eben so ein Rugbyspiel ist natürlich immer ein schönes Spiel. Der eine schießt, dann hat schon zu kommen, wisst ihr? Aber der macht es eben nicht alleine. Sondern er braucht die Mannschaft, die sich den Ball geschickt zuspielt, dass der im entscheidenden Moment, wenn der Mitbestürmer vor dem winterlichen Goal ist, eben der die Flanke reinkommt, von seinen Füßen und hängt, und das Goal geht rein. Es ist dann schon einer, der es dann macht, aber es braucht eben ein Team, das vorbereitet hat. Und so ist es so hier. Ich denke, da dürfen wir unsere Gedanken ein bisschen weiter. Ihr habt vielleicht Leute in eurem Umfeld, oder merkt, die sind offen für den Glauben. Aber ich bin nicht die geeignete Bezugs- oder Begleitperson für sie. Das ist vielleicht, du bist ein Mann und das ist eine junge Frau. Und du merkst, es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich dich begleiten würde. Das sieht komisch aus. Das will ich ja gar nicht. Das wäre einfacher, wenn das eine Frau mich. Oder umgekehrt. Oder es ist jemand Älteres, der viel älter ist als du und du fühlst dich mit dieser Generation irgendwie nicht so verbunden, du hast den Draht nicht so. Und nachher ist jemand in der Gemeinde, der aber den Draht findet. Und dort fällt das Netz an zu spielen. Spürt ihr das? Wenn es dann zu einer Begegnung kommt. Aber wichtig ist natürlich zuerst einmal, dass wir in der Gruppe auch beten für die Leute. Dass wir von diesen Leuten wissen, die dort dran sind. Dass die namentlich bekannt sind und dass wir miteinander für die Leute einstehen. Es ist dann nicht der Nicole ihr Privatprojekt oder Germans ihr Projekt, sondern es ist unser Projekt als Gruppe, Team. Und wenn sich die Person nachher bekehrt, wenn ihnen einen Entscheidung für Jesus trifft, dann haben wir als Team einen Sieg errungen, dann haben wir ein Go geschossen und alle jubeln. Amen. Und das macht Spass. Das ist dann wirklich lustig. Das ist dann wie im Sport. Das ist spannend. Aus entlastet der Einzelne enorm. Merkt ihr das? Wie allein fühlen wir uns doch eben manchmal, wenn wir in diesen evangelistischen Gesprächen sind, wenn wir merken, wie die weinen, die verstehen es nicht, oder es ist schwierig. Wie schön ist es doch, wenn Geschwister die mitstehen, mitbeten, mittragen, mich auch wieder ermutigen, bleib dran, gib nicht auf. Hast du mir schon vergeben? Dass die wieder hat hocken. Dass du den Abend lang reserviert hast und bist hergegangen, musst du nicht mehr kommen. Hast du ihm schon vergeben? Ist dein Herz aufgeräumt? Gang wieder, bleib dran. Ich habe den Eindruck, der Durchbruch steht kurz bevor.
Die Ermutigung brauchen wir doch.
Ich meine, manchmal habe ich für Leute gebetet und wieder aufgehört gebetet, weil irgendwo nichts passiert ist. Und wenn mich niemand ermutigt, dann schlägt es einfach ein. Darum, ich möchte es vor allem in Gruppen mitgeben, sind dort wirklich dran. Benennt die Personen, die ihr spürt, die Leid mit Gott aufs Herz, mit denen bin ich am Freundschaft leben und ermutigt euch dort immer wieder, betet immer wieder für sie und sendet einen Anruf immer wieder in das Missionsfeld hinein. 2. Timotheus 2, Vers 2. Und das, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, sagte Paulus und Timotheus, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Das ist noch einmal die Strategie von Gott, wie er möchte, dass wir Menschenfischer sind. Das, was der Paulus dem Timotheus sagt, das soll er treue Menschen anbefehlen, die wieder fähig sind, das anderen zu lehren. Da haben wir vier Generationen haben wir da in einem Satz erwähnt, geistliche. Und das ist so, wie Gott möchte arbeiten. Wir haben dann, wo wir mit der Gemeindeleitung den Eindruck hatten, für die Schwerpunkte vom neuen Jahr, die Gemeinde zu festigen, die Kerngemeinde zu festigen, die reifen Söhne und Töchter zu fördern und nicht nochmal auswerfen. Das sind die drei Schwerpunkte, die wir haben bekommen. Wir haben lange nicht gewusst, was heisst jetzt das Netz auswerfen. Müssen wir irgendwie einen Alpha-Life-Kurs machen? Müssen wir irgendeine evangelistische Aktion machen im Dorf? Müssen wir wieder ein Zirkuszelt aufstellen für Kinder? Oder was müssen wir denn machen? Bis es Gott eigentlich auch im Gebet die Prinzipien noch einmal klar gemacht hat. Es geht nicht darum, dass Gemeinde als Organisation oder als Gesamtgemeinde irgendetwas muss organisieren oder anzetteln oder machen. Sondern es geht darum, dass der Einzelne an dem Ort, wo er ist, von der Gesamtgemeinde ermutigt und freigesetzt wird. Dass er an seinem Ort das Netz nochmal auswirft. Und dass wir zusammen eben nachher ein grosses Netz bilden, wo viel mehr Fische können reingehen als wenn man es alleine möchte. Wir haben in der Bibel ein interessantes Prinzip. Das möchte ich euch einfach zum Schluss noch sagen, dass ihr auch ein bisschen wisst, ja, wo wären denn jetzt vielleicht die Leute, die ich könnte begleiten? Wo wären denn die Leute, die ich könnte Freundschaft mitnehmen? Das Ende ist in Apostelgeschichte 10, 24, Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Cornelius war ein römischer Offizier, ein Held, einer, der nicht jüdisch war, der einen Traum hatte, respektive er betet immer wieder und hat dann einen Traum gehabt, dass er zum Petrus schicken soll und den soll rufen. Und dann sind die Boten gegangen, haben dann Petrus gerufen, der Petrus ist gekommen. Was passiert nachher, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes, auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Also hier sehen wir jetzt etwas ganz Praktisches, wie sie es dann gemacht haben. Also, der Cornelius hat seine Freunde und seine Verwandten eingeladen zu diesem Meeting. Und als Petrus ist von Predigen, ist der Heilige Geist auf die ganze Versammlung gefallen und sie haben sie nachher getauft. Ein anderes Beispiel ist auch bekannt, so Apostelgeschichte 16,30. Und folgende, und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, das ist der Gefängniswärter von Philippi, nachdem das Erdbeben kam, ist alle Gefängnistür aufgesprungen sind und er das Gefühl hatte, alle Gefangenen sind ab. Und er gemerkt hat, die sind noch da. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Oder du und dein Haus gerettet werden. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Also wir haben hier wieder Verheißung und das Prinzip, du und dein Haus sollen gerettet werden. Also nicht nur die Fischer, Menschenfischer sein, ist ein gemeinschaftliches Projekt, sondern auch Fische sollen gemeinschaftlich gefangen werden. Es geht auch hier nicht um Einzelbüttinnen. Und das ist etwas, was ich glaube, ich auch in der letzten Zeit mir noch ganz viele Fehler gemacht habe in der Evangelisation, dass man viel zu fest auf das einzelne Individuum geschaut hat und nicht geschaut hat, ja, in welchem Umfeld ist das Individuum und müsste man nicht das ganze Umfeld für Jesus gewinnen. Insbesondere bei der Kinderarbeit. Wenn man Kinder, die nicht in gläubigen Familien sind, mit Jesus bekannt macht, und Kinder sind offen, die lassen sich relativ schnell auf das ein. Dann gehen die heim und sagen, ich bin da in diesem Lager oder in diesen Wochen oder was ich war, habe Jesus in mein Herz aufgenommen, ich will jetzt eine Bibel, ich will die Bibel lesen. Die Eltern, die haben in diesen Röcken Knopf irgendwo da drin. Was ist jetzt passiert? Ist jetzt unser Kind irgendwie in eine Sekte geraten? Ist jetzt da irgendwie fromm manipuliert worden? Und ich habe es nicht selten und wenig erlebt, dass Kinder zum Teil massiven Druck erlebt haben in ihren Familien und man die Eltern geradezu haben probiert, das alles wieder auszureden. Und da leidet dann ein Kind. Und es kann sein, dass das Kind wirklich am Glauben, der irre wird und kann verzweifeln und das Ganze wieder aufgibt. Aber schon, dass es endlich wieder den Gott erlebt hat, der Jünger von Jesus ist geworden. Aber das Umfeld, wo es noch unmündig ist, hat es nicht unterstützt, hat es verstickt. Und das kann ganz, ganz viel Not geben. Und das ist unsere Verantwortung auch. Ich sage mit dem nicht, dass wir den Kindern nicht dürfen, das Evangelium verkünden, weil das könnte passieren. Aber ich sage, wenn wir es schon machen, dann haben wir die Familie auch im Auge. Wenn ich einem Kind das Evangelium verkündige, dann muss ich auch bereit sein, den Eltern und den Geschwistern das Evangelium auch zu verkündigen, dass du und dein Haus gerettet werden. Und da liegt das göttliche Prinzip drauf, da liegt eine göttliche Strategie drauf. Wenn Gott jemanden ruft aus einer Familie, aus einem Freundeskreis raus, meint er immer die anderen auch. Das ist übrigens bei dir und deiner Familie auch so. Gell, Damaris? Das ist auch so. Die, die noch Verwandte haben, die noch nicht gläubig sind, das sind eure ersten Freunde, eure ersten Leute, die Jesus möchte, dass die zum Glauben kommen. Und Gott denkt in diesen Familienkategorien, du und dein Haus. Und da ist Power drin. Und es ist der Plan von Gott, dass durch dich, auch wenn du der Erste bist, die ganze Familie gerettet wird. Auch wenn es 20 Jahre geht, auch wenn es 30 Jahre geht, auch wenn sich die Leute vielleicht erst auf dem Sterbebett bekehren, wie ich es bei meiner Mutter erlebt habe, es passiert. Und die Idee wäre von Gott nicht, dass das erst auf dem Sterbebett passiert und erst 30 Jahre, sondern die Idee ist, dass es möglichst gleich passiert und dass wir es dort drin auch ermutigen, nicht nachgeben und dass es diesen Familien Teams wachsen. Ich glaube, Gott hat ganz viel Salbung, Berufung auf Familien gelegt, dass die zusammen als Team können vorwärts gehen. Wenn ihr das seht, ich war jetzt ein paar Mal schon in Südafrika, in der Familie von Franz und auch in anderen Familien, wenn ihr seht, wie das nachher ist, da ist ein Franz und ein Netta. Die haben drei Kinder. Die sind schon erwachsen. Die haben auch Ehepartner, die sind alle gläubig. Alle ziehen am gleichen Strick. Sie haben zwar in jeder Gemeinde, die sie leiten, aber ziehen am gleichen Strick. Sie sind eine geistliche Familie. Sie haben viel Gemeinschaft miteinander. Das ist eine ungeheure Power, die das freisetzt. Und dass wir da nicht unser Land ermutigen. Ihr werdet ja übrigens am 6. April können sie uns besuchen, Netta und Miriam. Also Netta ist Frau von Franz und Miriam, die jüngste Tochter, ihr werdet etwas von dem erleben. Das wird ein Zeugnis sein für euch. Und ihr werdet sehen und ihr werdet erleben, dass die das Gleiche erzählen wie der Franz oder Johann. Dass das eine Einheit ist. Aber ihr werdet auch sehen und erleben, dass sie völlig andere Gaben, sie völlig andere Typen. Die ergänzen sich. Und das ist dann herrlich. Wenn wir das so können erleben. Jetzt zum Schluss eben das sogenannte Fischernetzgebet, das heisst da drum so. Wenn du noch niemanden hast, wo du merkst, mit wem könnte denn überhaupt jetzt eine Freundschaft anfangen, wer könnte denn jetzt da sein? Es ist wichtig, dass du dir von Gott die Personen lässt, lässt zeigen, die reif sind, die in deinem Umfeld sind. Also du musst nicht unbedingt für den Bundesrat oder für irgendwie den Gemeindepräsident oder für irgendeine einflussreiche Person beten, die dir jetzt auf dem Herzen ist. Das darfst du. Aber es ist vielleicht naheliegender, wenn es jemand ist, der eben in deinem Umfeld ist, wo du sowieso schon mit einem Kontakt hast. Arbeitskollegen, Nachbarn, ein Verwandter, wo sowieso schon Gemeinschaft da ist. Und dass du drei Namen schenken, die auf einen Zettel schreibst und nachher in eurer Kleingruppe geht, tut ihr euch die Namen bekannt geben und dann tut ihr regelmässig für die beten. Wir machen das dann später noch, wir verteilen mal noch Zettel verteilen, aber ich glaube, jetzt für heute ist es mal einfach gut so, dass ihr das mal gehört habt, aus mit in die Kleingruppe nehmen. Ihr könnt so dort selbstständig nachher etablieren. Es sind ja global an allen Orten so Leute, die das live multiplikatorisch schulen dabei, aus allen Gruppen. Dann könnt ihr das dort dann selbstständig umsetzen. Es ist einfach ein Tool, es ist einfach eine Möglichkeit, dran zu bleiben. Es ist nicht irgendein ein magisches Rezept, die mit diesen drei Leuten und so. Es können ja zwei sein, es können ja vier sein. Aber es geht auch darum, dass ihr euch nicht überdüht. Es gibt Leute, die können 10 Leute aufschreiben. Und sagen, die würden durchbrechen und durch die könnten und so. Und es gibt andere Leute, die studieren und studieren, und es kommt dann niemand in Sinn. Da müsst ihr euch nicht stressen. Wenn du nur jemanden hast, ist schon gut. Aber für diese Person fährst du regelmässig an beten und bringst du sie in deine Kleingruppe rein und die anderen beten auch für die Person und du berichtest, wie es geht mit der Kontaktaufnahme, mit dem Abmachen und so weiter und lass dich immer wieder ermutigen. Das ist, dass es nicht einschläft, dass wir dranbleiben und uns immer wieder ermutigen. Und vielleicht willst du das alle machen da innen. Wir sind eine relativ kleine Gemeinde, aber das macht nichts. Jesus hat auch mit einer ganz kleinen Gemeinde angefangen. Es sind 12 Nasen gewesen, wir sind schon mal mehr. Jesus hat mit diesen 12 die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Weil sie bevollmächtigt hat, sie ausgesendet hat. Es ist ein kleines, mit dieser Truppe hier die ganze Welt auf den Kopf zu stellen. Und das müssen wir nicht einmal lernen, wenn wir unsere Region ein bisschen aufwühlen, Menschen auf Jesus aufmerksam machen, oder die Region, wo du drinnen wohnst. So, dass sein Name kann sichtbar werden. Und dann kann es sein, dass sich vielleicht, wenn jetzt alle von hier ihre drei Namen aufschreiben, dass sich vielleicht im nächsten Jahr, von jetzt an, vielleicht 2 Leute wirklich für Jesus entscheiden von denen. Kann sein. Und alle anderen nicht. Vertraut vielleicht, versandet.
Aber noch nicht.
Noch nicht, ja. Ja, wir müssen eben übernächst, da brauchen wir ja noch. Brauchen wir ja noch, ja. Was ist nachher? Sich jetzt die 2 für Jesus entschieden haben. Der Kollege von Pascal kommt plötzlich in kleine Gruppen und Freundin von Nicole kommen. Hä? Genau, wir sind ein Team. Wir haben ja mitgerungen. Wir haben ja mitgebetet. Und wenn sie jetzt die Durchbrüche leben, sind nicht sie die Polen-Evangelisten und ich bin der Versager. Sondern freuen wir uns miteinander, dass wir sie können miteinander durchtragen. Und mutig, und das nächste Mal bricht es vielleicht dich oder bricht es dich. Ich kann dir eins sagen, es hat nämlich gar nicht so viel mit dir zu tun. Wie gut oder schlecht, dass du das jetzt machst. Du bist, wir sind alle unterschiedlich. Es gibt Leute da drinnen, die haben überhaupt keine evangelistische Gabe. Das liegt dir nicht, mit Leuten über den Glauben zu reden. Das ist dir endet es wieder. Aber mit einem Skäferl nehmen. Das kannst du. Mit einem ein Hobby teilen. Oder kochen. Oder gar kümmern. Oder was auch immer. Das kannst du sehr gut. Die Gabe, die dir Gott gegeben hat, die kannst du einsetzen, damit du eine Bezugsperson zu dieser Person kannst sein. Vielleicht ist es jemand anderes, was er zu Jesus führt. Und wir freuen uns nachher alle darüber, das ist ein unser Team. Und wir nehmen den Auftrag als Team wahr und freuen uns über Durchbrüche und über Ziegen und bringen das Versagen und Niederlagen und Rückschläge zusammen zu unserem Gott und lassen uns wieder ermutigen und uns wieder entmutigen. Amen. Amen. Wollen wir das? Wollt ihr das?
Ja.
Yes, schauen wir mal auf, die das wollen. Und tun wir das noch als Gebet formulieren, dass wir die Mannschaft wollen sein. Jesus, du hast uns genauso wie der Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes gerufen, Menschenfischer zu sein. Und in allem nicht wissen, wie das genau gehen soll, was ich auch hatte, stehen wir vor dir, auch heute. Wir sagen, wir wollen Menschenfischer sein. Wir sagen ja dazu, dass durch mein Leben andere Menschen können berührt werden, können gerettet werden. Und wir bekennen dir, Jesus, da, wo wir zu fest und zu lange so das Ganze als Einzelkämpfer gemacht haben. Wo jedes für sich irgendwo eine Front hatte und entmutigend war, dass es nicht passiert ist. Rückschläge sind passiert, oder Leute davongelaufen sind, oder nicht geheilt sind worden, oder gestorben sind, oder was auch immer. Jesus, und wir bringen auch all die Entmutigungen zu dir. Und uns irgendwo unseren Mut, unsere Hoffnung geraubt haben, unser Engagement geraubt haben, wo wir es so haben, wo wir es wieder so für uns selber haben lassen, zurückziehen. Vergib uns da und schenke uns neue Mut und neue Hoffnung. Und wir sagen, wir wollen einander den Rücken stärken. Wir wollen einander in aller Unterschiedlichkeit von unseren Gaben freisetzen. Die Freundschaften und Beziehungen so zu leben, wie es uns entspricht und wie wir es können und wie es uns Spass macht. Und wenn das Ergebnis dir überlassen. Wer, wie, wie, wo der Durchbruch erlebt. Wir uns eins machen und sagen, wir sind ein Team. Wir sind eine Mannschaft. Deine Mannschaft. Du bist unser Coach. Du bist unser Captain. Du bist der, der die Strategie vorgibt. Du bist der uns trainiert. Und uns kann sagen, wie es jetzt weitergehen soll. Und wir wollen das tun, was du sagst. Und wollen dir auch das Ergebnis überlassen. Und wollen sagen, wir sind gespannt drauf, wie das nachher ist. Wir wollen dir auch sagen, wir wollen auch Jüngermacher sein. Wir wollen uns auf Freundschaften einladen, die uns auch Zeit und Geld und Energie kosten. Wir sagen ja zu dieser Herausforderung. Auch wenn es uns etwas kostet. Danke, dass du mit deiner Gnade da drinnen bist, mit deinem Segen da drauf bist, mit deinem Leben da drinnen bist. Und dass es etwas ganz Spannendes wird, und ich glaube, uns alle zusammen total wird faszinieren. Je mehr, dass wir das machen, je mehr, dass wir das hören. Halleluja. Amen.